In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 21. Juli 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Vier Themen, keine Nachrichten. Artig. Idee eines Umzugs ins E-Werk ist ein ungelegtes Ei. Zweiter NSU-Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag gebildet. Was könnte er aufklären? Leuchtlinie gegen rechte Gewalt. Erste Ergebnisse zur Sache AfD-Mitglied Kloß versus Radio Dreieckland. Artig. Idee eines Umzugs ins E-Werk ist ein ungelegtes Ei. Das Artig bleibt dabei. Der vorgeschlagene Umzug ins E-Werk ist mit dem Konzept der autonomen Jugendarbeit von Artig unvereinbar, sagt der Geschäftsführer von Artig, Konstantin Redmann, im Gespräch mit Radio Dreieckland. Das Problem liege nicht etwa beim E-Werk, mit dem das Artig kooperiert, sondern an den Räumen und ihren Nutzungsmöglichkeiten.
Euch ist der Umzug zum E-Werk vorgeschlagen worden als Alternative vom OB. Mhm. Seid ihr weiter dagegen?
Ja, definitiv. Wichtig ist aber an der Stelle, dass man das nicht als eine Absage ans E-Werk versteht. Wir kooperieren schon mit dem E-Werk zusammen mit der Kubus 3 Projektwerkstatt und haben eigentlich immer auch die Idee gehabt, unsere Synergien über die verschiedenen Häuser zu verteilen. Was die Unterbringung im E-Werk angeht, auch räumlich, da entsteht eigentlich unserer Meinung nach eine Art ungelegtes Ei, so wie das auf die Bühne gekommen ist, mit keiner hinreichenden Perspektive, die an den Grundfesten vom Konzept, von unserer Plattformarbeit, von eigenständig bespielbaren Räumen, von der Zurverfügungstellung von Freiräumen sozusagen entsprechen kann. Da sehen wir auch nicht die Entwicklungsmöglichkeiten, soweit das heute beurteilbar ist, dass das in der Zukunft annehmbar einen Grad erreicht, der das Artig, was es immer war, eine eigenständige Einrichtung mit einem gewissen Anspruch, das sehen wir in den in Rede stehenden Räumlichkeiten, sehen wir das nicht. Und da müssen wir uns dann auch an die wirklich inhaltlichen Konzepte vom Artig zurückerinnern. Und das ist so nicht die Perspektive und nicht der Fall.
Also die Eigenständigkeit ist für euch so ein Kernpunkt da drin?
Ja, ja.
Und warum lässt die sich im E-Werk nicht vielleicht herstellen?
Na, also man muss eigentlich nochmal, wenn man hinter die Eigenständigkeit schaut und den Begriff der Autonomie verwendet, dann steht im Konzept eine Form der selbstorganisierten Jugendarbeit und der größtmöglichen Selbstverwaltung. Das heißt, junge Menschen, wir machen ja insofern nicht Programm selber vom Artig aus, als wir immer gesagt haben, wir sind ein Experiment, wir sind eine Plattform, hier können junge Menschen eigene Ideen selbstständig gestalten und die haben auch natürlich auch einen gewissen Raumbedarf. Ob das mal die Wand ist, die man in Eigenregie bemalen darf, ob man in den großen Raum kann, weil der gerade leer steht, weil wir jetzt gerade hier auf einmal X und Y, also es hat eine gewisse dynamische Ebene, es geht um Flexibilität, es geht um Selbstbestimmung, die wir für die jungen Menschen, für die Nutzergruppen, die auch teilweise parallel zu uns kommen, dass da sozusagen auch geeignete, eigenständige Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Und wenn ich die in Rede stehenden Quadratmeter, die so als autonome Nutzung im E-Werk mal so zusammenrechne und das gegenüberstelle mit dem, was wir in der Vergangenheit hatten oder was wir auch einfach benötigen, um diese Arbeit so produktiv fortzusetzen, wie wir sie angefangen haben, dann kommt das da einfach nicht in die, also weder qualitativ noch quantitativ sozusagen in die Nähe von dem, was Selbstorganisation, Plattformarbeit, kulturelle und auch politische Jugendarbeit, was es da braucht.
Wie sollte eine Alternative dann letztendlich aussehen?
Na, wir sind ja schon vor über 2 Jahren in die Standortsuche gestartet und eigentlich ist das Kind noch ein bisschen älter. Wir sind da mit 400 bis 600 Quadratmetern. Wir brauchen verschiedene, also eine eigene Gastronomie zum Beispiel war immer auch ein Teil, die uns wichtig war, weil wir das als öffentliches Wohnzimmer denken, sowohl für die unkommerziellen Räume sich aufzuhalten, wo habe ich einen Rückzugsraum, aber auch natürlich erfüllt es einen finanziellen Aspekt, da wir immer irgendwie auch eigene Mittel erwirtschaften mussten und das auch gemacht und getan haben. Ein eigenständiges Tonstudio, ein Proberaum, wir würden zum Beispiel total gerne ein eigenständiges Atelier aufbauen und da ließe sich noch an weitere Projekt- und Besprechungsräume denken. Wenn man das jetzt sozusagen zusammenzieht, plus die Perspektive auf ein kulturelles Profil mit eigenen und eigenständigen Veranstaltungen, dann ist das genau die Perspektive, die da im Prinzip insofern fehlt, als man natürlich auch in ein Haus kommt, in dem man dann Untermieter ist und mit vielen anderen Interessensgruppierungen auch erstmal auf Tuchfühlung gehen muss. Wo stehen wir denn hier? Mit wem können wir jetzt über welche Dinge wie absprechen? Gibt es dann interne Nutzungsvereinbarungen, Verträge, Vertragliches? Also die Perspektive, dass die Räume irgendwie von heute auf morgen sozusagen wirklich leicht und offen zugänglich, auch verschiedene für die Auslastung vom E-Werk, bespielbar sind, das ist ein Findungsprozess, der mit den autonomen Räumlichkeiten, zumal Bewegungsart da noch drin ist und auch die freie Szene, Tanz und Theater davon betroffen ist. Da müssen so viele Dinge besprochen werden, dass diese Gesamtperspektive hinter all diesen jetzt schon erkennbaren Einschränkungen, dass die Gesamtperspektive da einfach nicht das ist, was wir uns vorstellen für eine starke jugendkulturelle, selbstorganisierte Jugendarbeit in dieser Stadt.
Toi, toi, toi. Dann wünsche ich euch mal viel Erfolg mit euren Plänen.
Ja, tausend Dank.
Zweiter NSU-Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag gebildet. Was könnte er aufklären? Der erste NSU-Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags hatte seine Arbeit kurz vor den Landtagswahlen eingestellt. Vor etwa einer Woche haben sich nun in Stuttgart alle Fraktionen, bis auf die 2 AfD-Fraktionen, auf einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss geeinigt. Was kann dieser Ausschuss bewirken? Michel, der Korrespondent von Radio Dreieckland beim ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart, gibt seine Einschätzung dazu. Mathieu fragt ihn zunächst, was der erste NSU-Untersuchungsausschuss an Erkenntnissen über rechte Strukturen in Baden-Württemberg und über mögliche Versäumnisse der Behörden in Bezug auf die NSU-Mordserie gebracht hat.
Darauf hat er eigentlich so gut wie nichts gebracht, außer dass er versucht hat, ein bisschen Licht in die Umstände des Todes eines Jugendlichen, der in den rechten Strukturen gewesen ist, zu bringen und da doch mehr die trauernde Familie mit Durchsuchungsmaßnahmen überzogen hat, hat er da relativ wenig gebracht. Ansonsten war das nur kursorisch im Umfeld dessen, was hier in Baden-Württemberg stattgefunden hat, das mutmaßlich letzte Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter und der schweren Verletzung ihres Kollegen auf den Heilbronner Feld dort. Das waren so die Umstände und da hat der Ausschuss ja auch eine sehr zumindest in Frage stellbare Position vertreten, dass es ein reines Zufallsopfer gewesen sei, wo das EU-Kerntrio eben halt vorbeigefahren ist und dann die getötet hat. Also ich denke, bis jetzt sind die Ergebnisse relativ mager und was jetzt der zweite bringen wird, der natürlich die Strukturen und die möglichen Unterstützerhandlungen hier in Baden-Württemberg nach wie vor als ungelöste Aufgabe hat, das ist die Frage. Fest steht eigentlich nur, dass schon im Oktober 2018 der Endbericht vorliegen soll. Fest steht weniger im Untersuchungsauftrag, dass die präzise Involvierung des Inlandgeheimdienstes, dass das besser aufgeklärt werden soll. Da ist ja sehr obskur gewesen, gerade die im Zusammenhang mit den Rollen um den Ku Klux Klan als einer Sektion, aber auch mit internationalen Kontakten. Da ist zwar was aufgeklärt worden, es ist auch die Infiltration von Polizisten da drinnen oder in die Polizeistrukturen bis hinein auf diese Ebene von Vorgesetzten von Michel Kiesewetter ausgeleuchtet worden, aber ansonsten doch recht wenig, insbesondere mit der sträflichen Rolle, die dieser Inlandsgeheimdienst dort gespielt hat. Und mit Rumbert Klecker beziehungsweise mit, ja, wie soll man das ausdrücken, einen sehr laxen Umgang mit rechten Tendenzen innerhalb der Polizeikräfte, das konnte man sagen, haben die Innenministerien geduldet, aber das war nicht so das wesentliche Ergebnis des Untersuchungsausschusses erstens.
Anders als in der vergangenen Legislaturperiode sitzt nun mit der AfD eine neue Partei rechts von der CDU im Landtag. Die Antisemitismusdebatte und die Spaltung der AfD-Fraktion haben wieder mal gezeigt, wie weit rechts ein Teil der AfD-Abgeordneten sind. Ist es zu befürchten, dass AfD-Abgeordnete im Untersuchungsausschuss an Informationen gelangen, die sie in der rechten Szene weiter verbreiten und womöglich die Aufklärungsarbeit unterminieren könnten?
Ja, was heißt zu befürchten? Also ich meine, Fakt ist, die AfD wird da drin sein. Also ich habe den Schlüssel, den Sie ja vorsehen für die Konstituierung, und heute jetzt um 10 Uhr wird ja der Ausschuss beschlossen werden und dann wird er sich morgen gleich in seiner ersten geheimen Sitzung konstituieren. Fakt ist, dass das jetzt in diese Zwischenphase reinkommt, wo eigentlich diese ursprüngliche AfD-Fraktion, die jetzt nur noch aus 8 Köpfen besteht, gerade ihren parlamentarischen Geschäftsführer verloren hat, jemanden entsendet, also aus diesen treu Verbündeten für Herrn Gideon oder auch treu Verbündeten mit Frau Petri und dem JA-Führer Frohnmeier, der jetzt der Pressesprecher von Frau Petri ist. Ja, natürlich, die haben Zugang dann zu den Materialien, das ist vollkommen klar. Und das, wir haben ja da schon mal eine Situation gehabt, dass die Republikaner auch Zugang gehabt haben. Die Republikaner wurden damals beobachtet vom Verfassungsschutzamt, haben dort eher eine, in Anführungszeichen, aus Eigeninteresse eine aufklärende Funktion gehabt in Bezug auf, wie ihre Strukturen damals ausgeleuchtet worden sind. War in gewisser Weise kurios, dass sie da drinnen gesessen sind und ihre eigene Ausforschung mit auch überlegt haben in einem dieser Untersuchungsausschüsse, wird man jetzt sehen hier. Also vor allen Dingen ist das ungelöste Problem ja ganz einfach, die größere Gruppe der AfD-Abgeordneten wird wahrscheinlich gar nicht in diesem Ausschuss vertreten sein, da wird es wahrscheinlich ein großes Hickhack drum geben, da wird man sich versuchen dann einzuklagen. Also ich denke eher, das wird so das Nächste so auf der Tagesordnung sein. Auch die Zusammensetzung ist ein bisschen komisch, also wenn man sieht, dass dort die Regierungsbank mit 4 Grünen, 4 CDU, dann kommt die SPD mit 2 Abgeordneten und die FDP mit 1 und die AfD mit 1. Also die Regierungsbank im Verhältnis zur parlamentarischen Opposition ist 2:1, also 2/3. Also das entspricht nun nicht gerade der realen Verhältnisse im Landtag. Auch das ist ein bisschen komisches Verhältnis da drin. Und was man auch nochmal sagen müsste, ist, dass es jetzt mittlerweile das Untersuchungsausschussgesetz ja geändert werden soll auf Grundlage der Basis der Untersuchungsausschüsse des Vorjahres, wo die beiden Polizeiausschüsse gewesen sind unter NSU-Ausschuss und es einen Streit gegeben hat mit Herrn Mappus um die Frage seiner auf den Dateien und Servern der Landesverwaltung gespeicherten Dateien. Und da gibt es jetzt, wie ich meine, ein ziemliches Eigentor drinne, dieser Untersuchungsausschussgesetz, das jetzt geändert werden soll, in erster Linie Lesung heute auch im Landtag beraten wird, um dann im Schnellverfahren auch durchgesetzt zu werden und die Arbeit dann auch strukturiert. Führt zwar einerseits zur Stärkung der Rechte der parlamentarischen Opposition, 2 Fraktionen oder 1/4 der Abgeordneten können bestimmte Untersuchungsaufträge machen, können auch die Reihenfolge mit der Zeugen bestimmen, aber es gibt einen massiv einschränkenden Paragraphen auf Grundlage dieser Mappus-Geschichten. Da wird also praktisch dann gesagt, dass dort Betroffene die in ihren allgemeinen Persönlichkeitskreis Beweismittel eingreifen, widersprechen können und dass dann die Behörden wohlgemerkt zurückhalten können, diese Beweismittel, die diesen persönlichen Kreis betreffen, obwohl sie diese Beweismittel als Behörde schon haben, das ist dann so ungefähr eine eigentürdigte Hintertür, so ungefähr. Da kann dann in Zukunft jeder Betroffene, also auch Nazis, können dann einfach sagen, okay, ihr habt da Beweismittel über uns, ich widerspreche aber, dass diese mit einem persönlichen Bezug zu mir ausgeliefert werden sollen, und dann wird ein Verfahren eingeleitet, das möglicherweise dann zu einer richterlichen Durchsicht dieser Unterlagen kommt, und vorher kann sowas in den Ausschuss gar nicht eingeführt werden. Also das ist ein katastrophaler Einfallstor für die Behinderung jeglicher Ausschussarbeit des Parlaments in Bezug auf Fehlverhalten der, und darum geht es ja häufig genug, von Regierungsbehörden. Und insofern wird es da ganz andere Zinnober geben, wo offensichtlich dann der Landtag sich selbst hintenrum durchs Auge in die Brust schießen wird.
Leuchtlinie gegen rechte Gewalt. Die ständige Bedrohung einer Familie in Lörrach hat das Problem der rechten Gewalt in Baden-Württemberg ebenso wieder vor Augen geführt wie Übergriffe gegen Flüchtlinge. Seit Januar hat nun die Beratungsstelle gegen rechte Gewalt, Leuchtlinie, in Stuttgart ihre Arbeit aufgenommen. Im Gespräch mit Radio Dreieckland stellt Jochen Kramer von Leuchtlinie die Arbeit der Beratungsstelle vor.
Rechte Gewalt in Baden-Württemberg oder überhaupt ja, in Deutschland und in Europa ist leider ein Dauerthema. Es hat in letzter Zeit uns, vor allen Dingen auch dieser Fall, in Weil der dauerhaften Bedrohung einer Familie beschäftigt. Nun gibt es in Stuttgart eine Beratungsstelle mittlerweile für Opfer rechter Gewalt, so ein bisschen von den Grünen initiiert, aber Träger ist die türkische Gemeinde in Baden-Württemberg. Ich habe jetzt am Telefon Jochen Kramer von der Leuchtlinie, heißt die Beratungsstelle. Hallo Jochen.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Ihr seid ja noch nicht ewig am Arbeiten, aber was habt ihr denn so einen Überblick, was läuft derzeit von rechter Gewalt in Baden-Württemberg? Gibt es da irgendwelche Strukturen?
Ja, also wir haben im Rahmen unserer Beratungsstelle ein Monitoring, das heißt, wir beobachten die Rechte, was die rechte Szene tut sozusagen. Da sind wir vor allem auf Medienberichte angewiesen und gucken, was in Medien auch aufkommt. Und da sehen wir halt vor allem, was auch in den Medien thematisiert wird. Gewalt gegen Flüchtlinge ist ein großes Thema.
Hat jetzt dieser Wahlsieg der AfD spürbar etwas? Also sie haben ja die Wahl nicht wirklich gewonnen, aber sie sind für eine Rechtsrandpartei so weit bekommen wie schon lange keine mehr. Hat das irgendwie so noch auch eine Ermunterung von Leuten, die jetzt meinen, jetzt können sie aber Asylbewerber drangsalieren oder so bewirkt? Kann man dazu was sagen?
Also wir können es jetzt mit Zahlen nicht festmachen. Wir beobachten, also wir haben ja mit unserer Beratungsstelle Anfang Januar gestartet und es gab auch da schon Vorfälle und es gibt jetzt noch Vorfälle. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir jetzt da einen Anstieg im Moment beobachten würden, das nicht.
Ist ja auch ein relativ kurzer Zeitraum.
Genau. Und es sind ja also dann doch nicht so viele Vorfälle, also ja, sodass es bei so etwas kleinen Zahlen immer auch schwierig ist, dann von einem Anstieg schon zu reden. Oder ja, das genau.
Gibt es irgendwo so im Land Strukturen, von denen diese Gewalt ausgeht? Kann man da was sagen?
Da fragen Sie jetzt ein bisschen den Falschen vielleicht, weil ich mit den Strukturen nicht so gut vertraut bin, aber es gibt natürlich Strukturen. Also man weiß ja, dass es auch eben bestimmte Orte gibt in Baden-Württemberg, wo eben Menschen wohnen, die sich in den rechtsextremen Gruppen aufhalten. Das ist auch bekannt und da sammeln sich dann Grüppchen. Das gibt es schon und die beobachten wir.
Und als, wenn man euch kennt, natürlich vorausgesetzt, als Opfer rechter Gewalt kann man sich an euch wenden. Was geschieht
genau
dann?
Also wenn man sich an uns wendet, dann ist es so, dass wir erstmal fragen, was das Anliegen genau ist. Als Opfer macht man ja eine Ohnmachtserfahrung, man ist in irgendeiner Situation und wird angegangen. Und es ist bei uns in der Beratung ganz wichtig, dass wir dann eben schauen, dass man wieder aktiv wird und praktisch selber die Macht übernimmt. Das heißt, wir gucken, was wollen die Betroffenen von rechter Gewalt, was brauchen die jetzt, und dabei unterstützen wir sie. Und das kann zum Beispiel sein, dass jemand eine mentale Unterstützung will, jemand sagt, das belastet mich so stark, ich muss mir das mal von der Seele reden, ich will da auch eine psychologische Unterstützung, ich kriege meinen Alltag gar nicht mehr richtig auf die Reihe, seit das passiert ist, das kann ein Thema sein. Es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte, dass auch politisch vor Ort was passiert, dass sich gesellschaftlich dort in dem Ort, wo ich lebe, was verändert. Dann versuchen wir, solche lokalen Stärkungen zu machen, also dass sich vor Ort die Zivilgesellschaft gestärkt wird, dazu helfen, politische Arbeit, Netzwerkarbeit ist das dann vor allem. Wir machen auch, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand an uns wendet, der Zeuge einer rechten Gewalttat war und deshalb zum Beispiel einem Gerichtsprozess auch aussagen muss, dass wir da auch Prozessbegleitung machen. Wir können auch Kontakte zu Juristen vermitteln. Es ist so, dass sich oft juristische Fragen stellen, ganz viele, wenn einem solche Dinge passieren. Soll ich Strafanzeige stellen oder nicht? Zum Beispiel, das vermitteln wir. Mhm. Genau.
Und so lokale Strukturen, die Sie ansprechen, das sind dann Stadträte oder Gewerkschaften oder informelle Gruppen oder?
Genau, das hängt vor Ort, also ab, wie vor Ort die Lage ist, wer dort aktiv ist. Wir versuchen eben dann Kontakt zu knüpfen mit denjenigen, die sich auch schon engagieren. Das können gewerkschaftliche Gruppen sein, kirchliche Gruppen, das können Parteien sein, das kann ein Gemeinderat sein. Das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die wir dann versuchen einzubinden und auf die wir zugehen.
Und wie sind Ihre Erfahrungen? Ist da eine Offenheit dafür da? Oder wird da gesagt, ja, aber die Linke, die Antifa macht ja auch oder irgend sowas?
Doch, also eine Offenheit ist vor allem dann da, wenn Sachen auch in den Medien aufkommen. Dann ist praktisch auch politisch klar, dass man reagieren muss. Und da erleben wir es dann auch als eine große Unterstützung, wenn wir jetzt hier, wie zum Beispiel im Radio, auf uns aufmerksam machen können oder auch in Zeitungen und so weiter über uns berichtet wird oder dann natürlich konkret über die Vorfälle vor allem. Das hilft uns dann auch, die politischen Akteure dafür zu gewinnen, dass man wirklich was tut. Und viele von denen haben natürlich auch schon ein Eigeninteresse. Die muss man nicht erst dazu überreden.
Erste Ergebnisse zur Sache AfD-Mitglied Claude versus Radio Dreieckland. Radio Dreieckland berichtete über eine Veranstaltung in Freiburg-Landwasser. Dabei wurde das AfD-Mitglied Oliver Claude als rassistischer Anwaltsredner bezeichnet. Claude klagte auf Unterlassung. Heute am 21.07.2016 wurde das gerichtliche Ergebnis bekannt gegeben. Andreas und Caro berichten.
AfD-Mitglied Claude will Radio Dreieckland Berichterstattung verbieten. Heute war Urteilsverkündung und im Studio sind jetzt Caro und Andreas und die können mir garantiert ein bisschen mehr dazu sagen, einfach zum Hintergrund dieser ganzen Geschichte.
Ja, es gab, viele wissen es, am 1. Juni hier in Freiburg-Landwasser eine Informationsveranstaltung der Stadt Freiburg, wo unter anderem Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach vor Ort war und informierte über den Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Landwasser. Und bei dieser Veranstaltung gab es auch einen Auftritt eines da namentlich nicht sich preisgeben wollenden Anwalts. Wie wir dann später erfahren oder auch herausbekommen haben, handelt es sich dabei um Oliver Claude, der eben Anwalt ist und bei der AfD Mitglied ist. Und er hat eine kurze 3- bis 4-minütige Ansprache gehalten, die dann auch zu Zwischenrufen führten. Und letztlich wurde ihm das Mikrofon dann auch weggenommen. Und wir haben darüber berichtet und bei dieser Berichterstattung haben wir versucht, quasi das, was er gesagt hat, noch einmal in Textform zusammenfassend wiederzugeben. Gleichzeitig haben wir, ich muss jetzt dazu sagen, auf unserer Webseite, es geht jetzt alles um einen Beitrag, der auf unserer Webseite rdl.de nach wie vor nachgelesen, nachgehört werden kann. Also wir hatten da einerseits diesen Beitrag in Textform versucht zusammenzufassen und trotzdem nebenbei aber auch das Tondokument seiner Rede als MP3 zum Anhören zur Verfügung gestellt. Ja, und der Anwalt hat daraufhin eine Unterlassungsbegehren gegen uns gerichtet, eine Unterlassungsklage, und wollte 4 Punkte geändert haben. Also er wollte, dass 4 Punkte wir nicht mehr behaupten dürfen. Und es gab jetzt vor, 3 Wochen eine Anhörung vor dem Landgericht, eine mündliche Anhörung. Und heute hat jetzt der Richter den Beschluss bekannt gegeben zu dieser Anhörung. Ich muss dazu sagen, das passierte vor einer Dreiviertelstunde. Wir haben im Moment quasi jetzt nur den Bericht von unserer Kollegin, die vor Ort war. Aber wir haben jetzt vom Anwalt und auch vom Gericht selbst noch nichts Schriftliches. Also insofern ist das alles vielleicht noch etwas halbgar. Aber inhaltlich ging es um 4 Punkte. Da war zum einen der Punkt, dass wir ihn als rassistischen Anwaltsredner bezeichnet haben, den Oliver Claude. Diesen Punkt, der ging an uns, das dürfen wir weiterhin sagen. Dann haben wir eine Passage seiner Rede folgendermaßen wiedergegeben, nämlich er hat da sinngemäß gesagt, die eingeladenen Ausländer und Flüchtlinge seien für Vergewaltigung, Raub und so weiter verantwortlich. Beinahe alle Flüchtende seien Glücksritter. Diesen Punkt dürfen wir auch weiterhin so wörtlich auf unserer Webseite behaupten. Die anderen beiden Punkte gingen dann allerdings an ihn. Wir haben die falsche Information gehabt, dass er Vorsitzender des Ortsverbandes March der AfD sei. Das ist er offenbar nicht, oder ist er nicht. Er ist allerdings im Vorstand des AfD-Kreisverbandes Breisgau Hochschwarzwald Beisitzender. Trotzdem dürfen wir jetzt, oder wir dürfen eben nicht mehr weiterhin behaupten, dass er Vorsitzender des Ortsverbandes March ist. Wir wissen, um das nur kurz anzufügen, bis heute nicht, ob der Ortsverband March überhaupt irgendeinen Vorsitz oder Vorstand oder so etwas hat. Das geht aus den Publikationen der AfD, die wir kennen, nicht hervor. Ja, es ist eigentlich eine etwas lächerliche Geschichte, dieses Vorstandsvorsitzende Tralala, weil es ist daran nichts Ehrverletzendes, es war eine falsche Information, das haben wir so kenntlich gemacht. Und der andere Punkt, der auch noch an ihn ging, und das ist nun wirklich der ärgerliche Punkt, wo ich jetzt mal sagen würde, immer vorbehaltlich dessen, was letztlich schriftlich dann vom Gericht und Anwalt an uns geht, dass wir da in Berufung gehen werden. Da geht es nämlich um diesen ganz heiklen Punkt, dass er ja sich selbst in dieser Veranstaltung als Anwalt vorgestellt hat, seinen Namen nicht sagen wollte und dann aus seiner persönlichen Berufserfahrung gesprochen hat, also zumindest mit diesem Gewicht gesprochen hat. Ich habe in 20 Jahren Folgendes erlebt, und da hat er dann eben erzählt, dass er in seiner Tätigkeitserfahrung, wo er Leute bei Asylverfahren begleitet hat, niemanden getroffen hat, der seine Fluchtgründe, die er vorgegeben hat im Asylverfahren, auch tatsächlich erlebt hat. Das haben wir in etwas anderer Form schriftlich wiedergegeben auf unserer Webseite, und das dürfen wir offenbar so auch nicht mehr weiter behaupten. Das ist sicherlich ein Punkt, da werden wir, würde ich jetzt mal vorbehaltlich sagen, in Berufung gehen.
Caro, du warst heute da, das heißt, hast die Sache verfolgt. War es spannend oder hat man einfach nur noch auf das Urteil praktisch gewartet? Was hast du erlebt? Wie lief das Ganze ab?
Also besonders spannend war es jetzt nicht unbedingt, weil ja quasi bloß dieses Urteil verlesen wurde und eine kleine Begründung gab es noch dazu. Aber was sehr, sehr schön war, es waren vor dem Gerichtsgebäude waren ungefähr 20 Menschen, ein bisschen mehr vielleicht auch, und die hatten halt einen Banner dabei und haben auch einen Redebeitrag gehalten. Also es war quasi eine Soli-Demo für Radio Dreieckland. Das fand ich schön, dass da einfach Menschen gekommen sind und gesagt haben, ja, dass sie zu RDL stehen. So. Aber ansonsten ist es natürlich wenig aufregend, wenn einfach ein Urteil verkündet wird.
Jetzt im Gerichtssaal selber waren nicht so viele Leute?
Nee, da waren bloß noch ein paar andere Journalistinnen.
Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, es nicht ein Gerichtssaal war, sondern einfach nur die Amtsstube, das Amtszimmer des Richters. Und es war auch in dem Sinne kein Urteil, sondern eigentlich nur ein Beschluss zu dieser mündlichen Anhörung.
Dann, ja, es war dann ein bisschen hin und her. Es war dann jetzt quasi doch nicht mehr in dieser Stube, sondern wir sind dann doch in den Saal gegangen. Aber dann kamen doch eben nicht mehr Menschen, sondern die anderen, diese Demo ist draußen geblieben.
Gut, das heißt, wir müssen ganz einfach abwarten, wie das Ganze beurteilt bzw. begründet wird, denn auf die Begründung kommt es letztendlich an.
Genau.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 21. Juli 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.